Willkommen zu Nudelduft und Spielespaß, dem Podcast, der dich auf eine kulinarische Reise durch die Welt der Brettspiele mitnimmt. Heute tauchen wir ein in das faszinierende Spiel Mindbug und wir haben einen ganz besonderen Gast, Marvin Hegen, einer der kreativen Köpfe hinter dem Spiel und Publisher bei Nerdlab Games. Begleite uns, während wir uns mit Marvin über die Entstehungsgeschichte der neuen Erweiterung von Mindbug unterhalten, von den ersten Ideen bis hin zum fertigen Produkt. Erfahre mehr über die einzigartige Spielmechanik, die hinter diesem cleveren und herausfordernden Spielkonzept steckt, das deine grauen Zellen auf Hochtouren bringt. Wir werden auch einen Blick hinter die Kulissen von Nerdlab Games werfen und herausfinden, was es bedeutet, ein Spiel zu entwickeln und zu veröffentlichen, das die Grenzen des Denkens und der Vorstellungskraft sprengt. Egal, ob du ein Brettspiel-Enthusiast bist oder einfach nur gerne über kreative Prozesse und Spieleentwicklung lernst, diese Folge ist ein absolutes Muss. Schalte ein und lass dich von Marvin und Mindbug inspirieren, während wir den Nudelduft mit einer Prise Spielspaß vermischen. Nudelduft und Spielespaß, wo die Welt der Brettspiele auf den Geschmack von Pasta trifft und jede Folge ein Fest für die Sinne ist. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Nudelduft und Spielespaß. Und hier wartet ein Special auf euch. Ich habe heute mit dabei Marvin Hegen, einer der Entwickler und Erfinder von Mindbug, dem Duellkartenspiel, würde ich sagen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du kannst dich gerne mal kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Ja, hallo. Danke erstmal, dass ihr mich als Gast hier aufnimmt. Ich bin der Marvin, hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin einer der vier Game Designer von Mindbug und der Publisher des Spiels. Also ich übernehme sowohl die Game Design Sicht als auch die ganze Business Seite des Spiels. Und ist mein Daily Business mittlerweile.
Schön. Das heißt, du hast tatsächlich dir auch den Traum erfüllt, es jetzt zum Beruf zu machen, komplett.
Ja, tatsächlich, ja.
Schön. Ja, freut mich total. Ich habe auch auf der Messe gesehen, ihr habt ja nicht nur noch Mindbug, es kommen ja auch ein paar neue Dinge. Da sprechen wir am besten am Ende drüber, weil weswegen wir uns hier natürlich zusammensetzen, ist aktuell läuft die neue Kickstarter-Kampagne. Es ist unbezahlte Werbung hier. Trotzdem bin ich natürlich direkt all-in gegangen, ist klar. Diejenigen, die den Podcast hören, wissen, das ist kein Wunder. Ich habe, glaube ich, fast 500 Partien mittlerweile auf dem Tisch. Ist ein wöchentlicher Begleiter, mein absolutes Lieblingsspiel. Und ja, vielleicht willst du einmal kurz erzählen, worum es geht. Also ich kann das mittlerweile tatsächlich, ich habe so vielen Leuten innerhalb von drei Sätzen erzählt, worum es im Spiel geht. Aber das ist natürlich, wenn der Designer das persönlich macht, ist natürlich noch besser. Wo vielleicht für die Leute, die Mindbug nicht kennen, Schande über euer Haupt, aber worum geht es da?
Ja, erstmal, danke. 500 Spiele ist schon recht ordentlich. Das ist eine ordentliche Menge. Mindbug ist ein Duellkartenspiel. Und wie du schon gesagt hast, vom Prinzip, was es immer am besten beschreibt, finde ich, ist, dass es so das Gefühl von einem riesigen Sammelkartenspiel quasi übermittelt, aber ohne den ganzen Sammelaspekt. Das heißt, man kauft keine Booster, in denen zufällige Karten sind, sondern alles kommt eben in einer Box. Und das Spiel fühlt sich letztendlich an wie das Endspiel in so einem klassischen Trading Card Game, nachdem er sich lange über mehrere Runden hinweg seine tolle Combo aufgebaut hat oder seine riesiges Board an verschiedenen Kreaturen aufgebaut hat, und dann anfängt damit den Gegner unter Druck zu setzen. So ähnlich fühlt sich Mindbug an, nur ab der ersten Runde und ohne das unendlich viel Geld ausgeben, nutzlos, um viele Karten zu sammeln, die man dann vielleicht doch nicht braucht.
Ja, genau. Und der Unique Selling Point, ne, den das Spiel hat, ist, wir haben eigentlich nur 10 Handkarten, beziehungsweise eigentlich haben wir am Anfang nur 5 Karten. Insgesamt besteht unser Deck nur aus 10 Karten. Jede Kreatur ist super stark, also das ist echt gut. Wenn man eine Tierliste erstellen müsste, ich habe auch zwischendurch mal nachgedacht, ranke ich mir das selber mal. Das kommt aber total drauf an, gegen wen man spielt. Da sind Karten immer unterschiedlich viel wert, weil die sind alle super stark. Und man denkt, krass. Und wie balancet sich das Ganze jetzt? Es gibt 2 Mindbugs und wenn jemand eine Karte ausspielt, kann der andere, falls er noch Mindbugs hat, am Anfang hat man 2 Stück, kann der andere entscheiden, sich die Kreatur selber zu schnappen und quasi die Kreatur vom anderen zu klauen. Und so muss man die ganze Zeit eigentlich die Mindgames spielen. Welche Karte kann ich jetzt spielen, die der andere mir nicht klaut oder eben doch klaut, damit ich eine andere Karte wiederum spielen kann? Und dadurch wird das Spiel, wie du auch eben schon gesagt hast, eigentlich direkt ab der ersten Karte super spannend. Highlight-Runde war bei mir tatsächlich, ich glaube, die ging 19 Sekunden. Das war richtig krass. Meine Freundin hatte eine Karte ausgespielt, die habe ich gebackt. Dann hatte sie eine andere Karte ausgespielt, die habe ich gebackt. Und dann hatte sie eine Karte ausgespielt und ich habe gewonnen danach. Und es war so krass. Also das kann passieren, wenn man unerfahren ist in diesem Spiel. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Aber
vielleicht eine kurze Anekdote dazu. Das ist uns tatsächlich auch mal passiert. Es kommt wirklich selten vor. Bei uns war es aber dann nicht 19 Sekunden, das hat schon ein bisschen länger gedauert. Das war, als wir den Foreplay-Mode angefangen haben zu testen damals. Und da hat ein Spieler relativ früh, also als erste Karte den Lone Yeti ausgespielt. Und der wurde direkt gemindbuggt und hat danach so stark dominiert, dass er das Spiel gewonnen hat. Also es war eigentlich einfach auch schlecht gespielt in dem Moment von dem einen. Ja. Es ist dann in unsere Geschichte auch eingegangen als der Lone Yeti Incident. Und der ist bis heute so quasi, wenn irgendwie was schief läuft, sagen wir, oh je, das ist ein Yeti Incident. Also das hat sich bei uns irgendwie quasi in der Firma so als Running Gag eingebrannt seitdem.
Ja, cool. Ich schreibe dir das nachher mal. Ich habe das tatsächlich jemandem geschrieben, was da genau passiert ist, aber das ist tatsächlich auch schon bei mir anderthalb Jahre oder so her. Das war noch mit dem Base Game. Aber würde mich jetzt auch mal interessieren, ob das auch Lone Yeti war.
Das würde mich auch mal interessieren.
Ja, aber genau, also das ist das Spiel. Es besteht im Grundspiel aus 52 Karten davon, ne, glaube ich.
Sind 52? Ja, genau. 48 Kreaturen, 4 Mindbugs.
Genau, und sind nur 32 unterschiedliche Karten.
Genau.
Das heißt, man könnte jetzt denken, boah, krass, ist ja jetzt gar nicht so kreativ, ne? Also nicht viel Umfang im Spiel, aber das Grundspiel hält ewig. Also ich muss auch sagen, ne, die Erweiterungen habe ich mittlerweile alle. Wir haben jetzt ja schon 2 Erweiterungen draußen und der dritte Zyklus ist jetzt auf Kickstarter. Was der anders macht, schauen wir uns gleich an. Aber das Grundspiel ist ja schon, war ja auch nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Ne? Super, super Sache, dass da auch die Jury dieses Potenzial entdeckt hat. Auch gerade von einem Self-Publisher, quasi kann man ja schon sagen, ist ja schon ein Ritterschlag.
Ja.
Und in Frankreich, habe ich ja auch gehört, ging es ja auch richtig ab. Yellow hat sich das ja geschnappt in den Vertrieb und gefühlt, auch gerade wenn man sich die Turniere anschaut, da muss man sagen, dominiert Frankreich auch schon ganz gut. Ne? Deutschland, Frankreich sind so die Mainländer, würde ich sagen, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Da haben wir den größten, die größte Fanbase in den 2 Ländern, würde ich sagen. Mindbug ist natürlich nicht darauf beschränkt. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 10, 11, 12 verschiedene Sprachen von dem Spiel. Also wir sind weltweit vertreten, haben auch überall viele Spieler, aber Yellow hat als einer unserer Publishing-Partner in Frankreich einen extrem guten Job gemacht. Die haben wirklich das Spiel flächendeckend da in die Shops gebracht, Turniere angeboten und ich denke, es trägt auch stark dazu bei, dass unser Team sowohl für das physische als auch das digitale Spiel zum größten Teil aus Deutschen und Franzosen besteht, sage ich mal, die dadurch auch die Community relativ stark pushen können und Turniere vorantreiben und so weiter. Das sind einfach unsere Heimatmärkte, würde ich mal fast sagen, in denen wir einfach die beste Reichweite in den Markt haben.
Ja, es ist total spannend. Aber es ist krass, wie viel in so einem Spiel drinsteckt. Ne? Wir haben im Podcast schon häufiger auch so von Spielen gesprochen, die eigentlich wenig Regeln haben, aber dann trotzdem diese Spieltiefe bieten. Und ich finde, Mindbug ist da schon ein Paradebeispiel, diese Überlegung. Und es ist auch nicht so, dass ich nach knapp 500 Partien jetzt irgendwie super stark wäre und alles gewinnen würde gegen Neue. Das ist auch das Interessante daran, da jeder seinen eigenen Spielstil hat, wie auch in den TCGs, LCGs auch. Bringt jeder andere Karten oder schätzt jeder andere Karten höher wert. Und dadurch kommt es immer wieder zu überraschenden Momenten, auch für erfahrene Spieler. Und das macht es mir so schwer, tatsächlich gegen jemand anders zu gewinnen, als gegen meine Freundin oder auf der Arbeit, wo ich tatsächlich sehr, sehr viele Partien, ich würde sagen 99% der Partien, die ich bisher gespielt habe, gespielt habe. Na, aber ist ein super Ding. Jetzt habt ihr die neue Erweiterung. Man kann ja sagen, das Thema des Spiels war immer so eine Symbiose aus verschiedenen Kreaturen, die so zusammengewürfelt wurden. Habt ihr euch da, das habe ich mir letztens gedacht, hattet ihr da Inspiration für, dass ihr dieses Thema nutzt, oder war das so komplett aus dem Blauen heraus?
Also generell das Thema, zwei Kreaturen zu kombinieren, da bin ich, glaube ich, irgendwann drauf gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Es ging einfach darum, Mindbug war immer schon so vom Spielgefühl her ein Spiel, das quasi das Duellkarten-Spielgefühle von TCGs nimmt und das aber so ein bisschen vereinfacht, die Einstiegshürde ein bisschen reduziert für Spieler und damit auch die, sag ich mal, die Art der Spieler ein bisschen erweitert, die so ein Spiel spielen wollen und können. Und in dem Fall war es für uns dann auch von Anfang an eigentlich klar, dass wir jetzt kein Dark Fantasy Theme nehmen können, auch wenn ich das sehr gerne mag persönlich.
Ja, ich bin da schon eher bei Mindbug.
Genau, weil es letztendlich dann dieselbe Zielgruppe angesprochen hätte. Wir wollten aber eigentlich eher eine bisschen breitere Zielgruppe ansprechen. Deswegen sollte auch der Theme eher lightweight sein, ein bisschen lustig, auch für Familien, Kinder und sowas ansprechend sein tatsächlich. Aber trotzdem wollten wir halt irgendwas, was ja ein bisschen abgefahren ist und vielleicht nicht so einen einzigartigen Charakter hat und nicht schon 100-mal gemacht wurde. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, dann kombinieren wir halt einfach zwei Sachen zusammen. Zwei Kreaturentypen, die vielleicht sonst oder Tiere, die sonst nicht so in der freien Natur rumlaufen und vorkommen, weil es auch relativ schnell dazu führt, das haben wir relativ schnell gemerkt bei den ersten Karten, das erlaubt den Leuten schnell eine Lieblingskreatur quasi zu entdecken. Ja, jeder sagt so, oh, ich finde es total cool, meine Lieblingstier ist, keine Ahnung, die Karte, das Tigerhörnchen zum Beispiel. Das kommt tatsächlich sehr oft vor, ja, weil es einfach süß aussieht auch. Und es regt auch dazu an, dass Leute sich eigene Kombinationen überlegen. Das haben wir total oft gesehen, dass Fans irgendwie eigene Kreaturentypen kombinieren und die uns einreichen als Ideen. Gerade bei Kindern haben wir das ganz, ganz oft, dass die dann zu Hause sitzen und irgendwie malen und wir dann so ein Bild geschickt kriegen von Kreaturentypen. Zum Beispiel aus einer der Erweiterungen war jetzt da gab es diesen Tornado-Drachen.
Ja.
So halb Tornado, halb Drache, den hat zum Beispiel mein Sohn gezeichnet, weil er auch angefangen hat irgendwie so, ey, komm, wir können doch irgendwie Elemente mit Kreaturen verbinden. Und so dieses immer irgendwas, irgendwelche zwei Dinge zu kombinieren, die man so nicht kennt, das ist so der Theme von Mindbug.
Ja, richtig cool. Tatsächlich habe ich letztens zum ersten Mal Avatar, die Serie gesehen, die Anime-Serie aber tatsächlich. Und da gibt's ja auch tatsächlich so ein paar Kreaturen, die kombiniert sind. Da habe ich dann gedacht, witzig, ist ja Mindbug.
Interessant, da muss ich vielleicht mal reinschauen. Habe ich nicht gesehen bislang.
Also die Idee ist echt gut, ne? Weil dadurch, also du erschaffst ja was komplett Neues und auch so ein sehr uniques Setting, wo du auch, ne, wie du gesagt hast, man kann eigentlich alles kombinieren. Man kann auch einen Toaster mit einer Schildkröte kombinieren, zum Beispiel, ne? In der letzten Erweiterung gesehen. Und das ist ganz cool. Man kann auch sagen, es sind ja auch mit jeder Erweiterung, ich glaube in der ersten nicht, aber in den anderen ja immer mehr Keywords noch dazugekommen. Ne? Dies Ganze vielleicht auch für die Leute, die ja viel spielen, auch deutlich komplexer macht. Jetzt haben wir eine neue Erweiterung. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß es natürlich schon, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht, oder hoffentlich auch schon. Welche neuen Systeme kommen denn jetzt mit Mindbug Battlefruits rein? Weil da wären ja tatsächlich dann, fand ich eine sehr, sehr coole Idee, Gemüse und Früchte mit Tieren kombiniert. Und da sind auch schon wirklich auch so ein paar Kreaturen dabei. Ich finde das Artwork sowieso richtig gut. Also der euer Grafiker, der hat ja einen unfassbar guten Job gemacht. Das muss man einfach ganz klar sagen. So ein, also auch so ein Wiedererkennungswert über alle Karten hinweg zu schaffen, das ist ja auch nicht unbedingt bei, ich sag mal, TCGs, LCGs immer so gegeben, dadurch, dass ja auch viele Grafiker vielleicht an einem Projekt sitzen. Das ist ja bei euch auch tatsächlich nur eine Person, die bei euch die Grafiken erstellt, soweit ich weiß, ne?
Ja. Okay, also lass uns mal von Anfang an aufrollen. Also das neue Set hat tatsächlich ein bisschen neuen Theme auch tatsächlich. Ja. Das heißt, es sind zwei neue Sets, die wir jetzt bringen, immer in einer Kampagne. Diesmal sind es Battle Fruits, also Früchte, die auf eine ominöse Art und Weise und Gemüse, die auf eine ominöse Art und Weise zu Kreaturen geworden sind. Das kann dann zum Beispiel ein Pineapple Paladin sein, also eine Ananas, die zu einem Paladin geworden ist. Das ist so unsere Kreatur, die wir zum Beispiel ganz oben auf der Kampagnenseite haben, die man sieht. Aber eben auch ganz, ganz andere noch. Und ja, die Idee kam daher, dass wir oft bei den anderen Sets, wenn wir das Spiel designen, wir kommen eher von der funktionalen Entwicklungssicht, sage ich mal. Das heißt, wir fangen eigentlich immer erstmal an, Karteneffekte zu designen und überlegen uns danach, was könnte das denn sein für einen Kreaturentyp. Das funktioniert auch ganz gut, führt aber im Ende irgendwie oft dazu oder hat oft dazu geführt, dass wir ganz viele verschiedene Sachen in dem Set haben, die irgendwie ein Theme haben, der recht lose zusammenhängt. Und wir wollten diesmal, haben wir von Anfang an, oder früher zumindest gesagt, wir wollen den Theme noch ein bisschen intensivieren. Das war unser Ziel. Und deswegen hatten wir uns relativ früh dann darauf festgelegt, dass wir diese Früchte und das Gemüse nehmen wollen und eben alle Kreaturen dann daran so ein bisschen ableiten. Und ja, du hast schon gesagt, unser Illustrator, Dennis heißt er, ist grandios, was er da abliefert. Und da wir auch tatsächlich nur mit einem Illustrator arbeiten, haben wir eben den Vorteil, dass der Theme komplett über alle Karten wiedererkennbar ist. Und der zweite riesige Vorteil für uns ist, wenn wir eine Artwork Description machen, dann muss die nicht mehr so detailliert sein wie bei den ersten 20 Kreaturen, weil Dennis weiß genau, welchen Theme wir transportieren wollen, was wir für ein Gefühl transportieren wollen. Und er macht von sich aus Referenzen zu alten Karten in den Hintergrund beispielsweise und solche Dinge, weil er die eh schon gezeichnet hat und die kennt. Und das ist natürlich super cool für den Wiedererkennungswert und macht uns die Arbeit mit ihm zusammen sehr, sehr leicht. Ja.
Also eigentlich kann man schon sagen, dass er auch so ein festes Mitglied in dem Team ist, dass er eigentlich auch schon die gesamte Philosophie hinter Mindbug ja eigentlich von Anfang an so mitgetragen hat, dass er ja eigentlich schon fast eigenständig dann mit Hilfe von Namen und wenigen Skizzen dann tatsächlich ja auch schon Referenzen auf andere kann. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, als wenn man jetzt wirklich für jede Karte oder für alle 20 Karten jemand Neues engagieren muss. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das macht es auf jeden Fall leichter in der Zusammenarbeit.
Ja, was bringt es spielerisch Neues? Weil das letzte Set war ja auch für die Leute, die nicht wissen, was da war, da war es tatsächlich so, dass Actions eingeführt wurden. Das heißt, dass man anstatt, dass man eine Karte ausspielt oder angreift mit einer Kreatur, dass man da quasi eine Action, die aufgedruckt war, auf den Karten nutzen konnte. Kennen wir natürlich aus anderen Duellkartenspielen auch schon. Das war aber tatsächlich ja auch eine Komplexanhebung. Wie nennt man das, ne? Also es war auf jeden Fall so, dass neue Spieler, dass man gezielt schon die Spieler angesprochen hat, die auch Mindbug schon kannten. Was bringt das neue Set jetzt Interessantes Neues für die Spieler? Ja.
Also vielleicht, bevor ich darauf eingehe, nochmal ganz kurz zum Thema Komplexität. Es ist, wenn man so ein Spiel entwickelt und vermarktet, stehst du natürlich so ein bisschen vor der Herausforderung. Ja, du willst die Simplizität, also wie einfach das Spiel ist, willst du eigentlich erhalten. Das ist eines unserer Designziele bei Mindbug grundsätzlich. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch was machen, was irgendwie neu und aufregend ist für Spieler, die das Basisspiel vielleicht schon kennen. Und das ist immer so ein Trade-off, den du hast, und in dem Spagat bewegen wir uns so ein bisschen. Die alten beiden Sets sind relativ unterschiedlich, sage ich mal, die wir gemacht haben. Und da haben wir tatsächlich auch versucht, verschiedene Bereiche in unserer Spielerbasis so ein bisschen zu erreichen. Während das jenseits der Evolution relativ simpel ist, das Set tatsächlich, meiner Meinung nach. Von der Komplexität her sehe ich es nicht sonderlich viel höher als das Basisspiel. Klar, es gibt die Aktionen, aber ich finde, das kennen die meisten Leute von irgendwelchen anderen Spielen schon, wie du gesagt hast. Ja. Da haben wir eigentlich versucht, ein Set zu machen, das tatsächlich nach wie vor sehr, sehr einfach ist. Das zweite Set damals war Jenseits der Ewigkeit. Das Set haben wir so ein bisschen mehr in die andere Richtung gepusht. Also das würde ich sagen, ist von den drei Sets, die wir gemacht haben, das komplexeste, aber auch tiefste. Ja, das heißt, da geht es ein bisschen mehr um den Ablagestapel, den wir mit einbeziehen in das Spiel. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Ressourcen, die du letztendlich bedenken musst, wenn du eine Aktion ausführst, weil du eben Karten aus deinem Ablagestapel wieder zurückholen kannst und die als +1 Buffs auf deine anderen Kreaturen legen kannst, beispielsweise. Und wir haben beides so ein bisschen explored, und ich muss sagen, tatsächlich kriegen wir auch von sehr gemischtes Feedback dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass 80% der Leute sagen, ich finde das Set besser, und 20 sagen, ich finde das besser, sondern wir sind tatsächlich eher so bei 50-50.
Ja, auch interessant,
Bei dem Feedback, das wir eingesammelt haben. Das macht es uns natürlich nicht leichter, jetzt die neuen Sets zu designen. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir müssen alle eher in die Richtung oder in die andere Richtung designen. Zeigt uns aber, wie breit unsere Zielgruppe eigentlich ist. Von den, sag ich mal, Hobbyspielern, die vielleicht eher nicht so komplexe Spiele mögen, bis zu den Leuten, die eigentlich voll in den Trading Card Games drin sind und sagen, sie wollen aber nochmal irgendwie einen Absacker, der nur 10 Minuten dauert, den sie mit jedem anderen auch spielen können. So, das war so als Ausgangspunkt. Für die neuen Sets bin ich tatsächlich der Meinung, dass wir vielleicht die beste Mindfuck-Experience erschaffen haben, die wir bislang gemacht haben. Das Battlefruit Kingdom Set, das ist das Set, wo wir die Früchte und Gemüse so ein bisschen in Richtung Fantasy getrieben haben. Mhm. Das ist das eine Set davon, das wir noch rausbringen. Da ist die neue Mechanik Harvest, Enchantment quasi, die Früchte. Die Früchte kommen, einige der Karten kommen mit Tokens ins Spiel. Das sind sogenannte Octonite Tokens. Und jede Runde wird ein Octonite Token entfernt. Und wenn die Kreatur beispielsweise Harvest 3 hat, dann kommt sie mit 3 Tokens ins Spiel. Und am Anfang des Zuges wird ein Token entfernt. Und wenn alle weg sind, wird eben ein besonders starker Effekt ausgelöst. Da haben wir zum Beispiel die Mangonade, also eine halbe Mango, eine halbe Granate quasi, die, wenn sie, die nach 3 Runden dann quasi geerntet wird, und dann explodiert die Granate und zerstört alle gegnerischen Kreaturen. Ja, man steht aber vor der Herausforderung, dass man vorausplanen muss. Man muss natürlich 3 Runden vorausplanen, man muss die Kreatur so lange auch beschützen können vor gegnerischen Jägern beispielsweise. Das heißt, ein Jäger musst du ganz anders bewerten in dem Moment, als du ihn vielleicht sonst bewerten müsstest. Das heißt, auch alte Karten mit den gleichen Keywords, die wir vorher hatten, müssen in dem neuen Set neu bewertet werden. Und das ist immer das, was wir mit dem neuen Set auch versuchen zu erreichen, dass du erfahrene Spieler nicht einfach alles wissen, was sie schon haben, nutzen können, sondern dass sie sich auch ein bisschen Dinge neu bewerten müssen.
Das heißt, eigentlich ist es ja schon fast ein Meta-Shift, ohne überhaupt die Karten anzufassen. Das ist ja auch schon hohe Designkunst, wenn das funktioniert. Das wäre schon richtig krass. Aber macht natürlich Sinn. Also gerade, wenn man versuchen muss, gewisse Kreaturen länger auf dem Spielfeld zu lassen, wären natürlich andere Keywords und auch Tough und so weiter, wird ja alles deutlich stärker als vorher. Und was ich bisher immer gehört habe, ist, Sneaky ist zu stark. Also ich kann mit meinen fast 500 Partien sagen, ich finde Sneaky nicht zu stark. Ich finde, das Spiel ist auch wirklich 0,1% vielleicht glückslastig. Also es kann wirklich mal in einen von 200-300 Partien passieren, dass du wirklich Pech hast. Aber ansonsten bist du selbst schuld, wenn du verlierst. Ne? Und das reizt natürlich jetzt auch Leute, die das Spiel schon kennen oder gegen neue Leute spielen, um überhaupt wieder einschätzen zu können, was ist jetzt gerade eigentlich die Gefahr. Ne? Das ist ja auch das, worum es eigentlich immer in den TCGs, LCGs geht. Was kann dich jetzt gerade eigentlich besiegen oder dir gefährlich werden? Und das einzuschätzen, das klingt erstmal schon mal sehr spannend.
Ja. Ich habe da noch ein anderes Beispiel, und zwar den Artemist. Das ist eine halb Artischocke, halb Alchemist. Die Karte kommt.
Die sieht übrigens sehr cool aus. Also ist einer meiner Favoriten tatsächlich von den Karten, die ihr bisher revealed habt.
Die kommt hat Harvest 5 quasi, kommt mit 5 Octonite Countern ins Spiel. Das heißt, es dauert echt verdammt lange, bis diese Karte ihren Effekt auslöst. Aber der Effekt ist, du gewinnst das Spiel. Und das ist so eine typische Karte, die unterschätzt man einfach. Ja? Das heißt, der Gegner spielt die und dann denkt man sich, ja, aber 5, bis dahin habe ich eine Antwort gefunden. Oder bis 5, da habe ich doch locker ihn so oft angegriffen, dass er entweder blocken muss oder ich schon mit meiner Sneaky-Kreatur gewonnen habe. Und ich kann, und mir geht es persönlich so, das ist die Karte, gegen die ich am häufigsten verloren habe in dem Spiel. Ja? Ja, krass. Also das ist so eine Karte, die unterschätzt man einfach.
Und du könntest sie dir ja eigentlich nehmen.
Ja, ja, klar, ich hätte sie mir mindbacken können und ich habe auch wahrscheinlich eine Antwort auf der Hand, aber dadurch, dass ich nicht richtig zeitlich vorausplan beispielsweise, oder mein Gegner dann so aggressiv auf diese Win-Strategy tatsächlich auch setzt, ja, also alle meine Hand wäre zum Beispiel super aggressiv, mindbackt oder was auch immer, führt dann die Karte nach langem Hin und Her dann irgendwie doch zum Sieg am Ende.
Interessant, ja.
Was so ein Teil zeigt. Die zweite Mechanik in dem Set, die auch in beiden Sets vorkommt, ist Fast. Das bedeutet, dass tatsächlich auch ein neues Keyword, die Kreatur darf sofort angreifen, wenn du sie rausspielst. Ja, das heißt, wir haben zwei Mechaniken, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Die eine Mechanik hat eine verzögerten Effekt. Das heißt, du willst eigentlich die Kreatur relativ lang beschützen und das Spiel eher verlangsamen. Auf der anderen Seite hast du die Fast-Mechanik, die dir erlaubt, sehr schnell Druck auf den Gegner aufzubauen und sofort anzugreifen. Und vielleicht hat er einen Plan gehabt, wie er die nächsten 2 Runden überwindet, um deine Kreatur auszulösen, aber dann kommst du mit einer schnellen Kreatur, mit einer Fast-Kreatur, und machst seinen Plan wieder zunichte. Und das ist so ein bisschen, in welche Richtung man in diesem Set gezogen wird. Und ich finde beide Mechaniken super simpel. Also die sind nicht komplex, ja. Die kann man innerhalb von 10 Sekunden erklären, aber sie ändern das Spielgefühl von Mindpack ein bisschen, ohne den Kern anzufassen. Und das ist so das Ziel, was wir mit neuen Mechaniken eigentlich immer haben.
Ja, richtig, richtig interessant. Also ich muss auch sagen, ich weiß, dass das nicht so vorgesehen war. Es werden es wieder Standalone-Erweiterungen sein, also die man erstmal alleine spielen soll? Okay.
Ja,
weil tatsächlich habe ich die letzten Erweiterungen auch zuerst zu einzeln gespielt. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, beziehungsweise mein Klient, ich spiele es halt auch gerne auf der Arbeit, einer meiner Klienten, der für den ist das, muss das sein, am Ende der Therapiesitzung. Cool. Und tatsächlich ist es so, wir haben alles zusammengemischt, komplett. Und seitdem möchte ich es tatsächlich gerade auch nicht mehr komplett auseinanderbauen. Weil, also es gibt ein paar Karten, die sind timingmäßig, kann das blöd vorkommen, gerade wenn es so auf Ablagestapel geht und dass man die da nicht mehr rauskriegt zum Beispiel. Das ist ja innerhalb des Sets sehr stark gebalanced, dadurch, dass eine gewisse Anzahl an Karten einfach darauf geht. Wenn man die aber rausnimmt, finde ich es super spannend. Also es klappt immer noch hervorragend, auch als Nicht-Standalone-Spiel tatsächlich.
Und ja, da legen wir auch großen Wert drauf.
Ich habe das Gefühl, dass das mit den neuen Erweiterungssets jetzt noch besser funktionieren wird mit den alten Karten tatsächlich.
Ja, also auch die neuen beiden Sets sind wieder Standalone-Sets und ich denke, dass die auch für Neueinsteiger sehr, sehr gut geeignet sind, die beiden Sets, weil ich würde sie, das andere habe ich noch gar nichts erzählt, aber ich würde das Battlefruit Kingdom Set würde ich von der Komplexität relativ niedrig sehen. Das heißt nicht, dass die Tiefe niedrig ist und dass es nicht viel Neues bringt, aber ich glaube, dass es relativ gut für Einsteiger auch geeignet ist. Und da das zweite Set, Battlefruit Galaxy, in dem wir die Früchte und Gemüse in ein Sci-Fi-Thema gemischt haben, weil das Set auch mit diesen Octonite-Tokens arbeitet, glaube ich, dass die beiden Sets verdammt gut zusammen funktionieren. Und dafür erkläre ich kurz die Mechanik von dem Galaxy-Set vielleicht noch. Beim Galaxy-Set ist es auch so, dass Kreaturen mit diesen Octonite-Tokens ins Spiel kommen. Allerdings kannst du die Tokens überall hinlegen. Das ist eher eine Energie. Die nutzen die Energie anders als die Früchte im Fantasy-Universum. Die nutzen sie eher als eine Art Energie, um ihr Sci-Fi-Equipment aufzuladen. Und sie können diese Energie eben auch nutzen, um andere Kreaturen mit dieser Energie aufzuladen. Und dann gibt es eben Kreaturen, die diese Energie brauchen, um ihre Aktionen auszulösen beispielsweise oder ihre Effekte auszulösen. Zum Beispiel ein normaler Angriffseffekt kostet dann beispielsweise eine Energie. Ja? Und die Kreatur kommt mit einer Energie ins Spiel. Der Angriffseffekt ist demnach relativ stark. Beispielsweise zerstöre eine gegnerische Kreatur oder zerstöre alle gegnerischen Kreaturen. Aber nach dem einmal ist die Kreatur halt letztendlich, kann sie diese Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Außer du hast weitere Kreaturen, die dir erlauben, mit dem Charge-Effekt sie wieder aufzuladen. Das heißt, was wir da versucht haben, ist, wir haben versucht, das, was Mindbug bislang nicht so stark auch hat in anderen Sets, Kombos zwischen einzelnen Karten zu machen, und dass du dir so einzelne Engines aufbauen kannst, die eben sehr, sehr stark sind, die du aber irgendwie wieder resetten musst. Und das Gefühl fühlt sich, wenn du es spielst, es transportiert irgendwie dieses Sci-Fi-Gefühl ziemlich gut, finde ich. Mhm. Passt also gut zu dem Artwork der Karten auch. Und es fühlt sich immer cool an, einen Kombos zu finden oder Engines aufzubauen, weil das fühlt sich an, als ob der Spieler es selbst machen würde. Ja, also nicht irgendwas ist, was du benutzt, was der Game Designer dir vorbereitet hat und du spielst es nacheinander runter, sondern du kombinierst das selbst in deiner Art und Weise, wie es jetzt für deinen Spielplan am besten ist. Und worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist, dass die beiden Sets halt gut zusammenfassen, weil du kannst dir jetzt vorstellen, wenn eine Kreatur aus dem Kingdom Set ihren Harvest-Effekt ausgelöst hat, ja, beispielsweise die Mangonade, zerstört alle gegnerischen Kreaturen, dann könntest du aber eine Karte mit dem Charge spielen und könntest die Energie, die Octonite auf deine Harvest-Kreatur legen und die würde wieder auslösen. Also auch die Harvest-Kreaturen kannst du mit denen wieder aufladen. Du kannst nämlich auch auf Gegnerkreaturen legen. Du könntest auch Harvest-Kreaturen vom Gegner verlangsamen dadurch. Das heißt, wenn der Artemist nach 5 Runden quasi das Spiel gewinnt, du aber schaffst, 3 Octonite-Tokens zwischendrin draufzulegen, dann sind es 8 Runden. Und vielleicht hast du dann genug Zeit, um mit deinen anderen Kreaturen zu gewinnen. Deswegen, die beiden Sets gehen extrem gut zusammen, meiner Meinung nach. Ich würde sie trotzdem erst einzeln spielen, um das kennenzulernen. Ja, logisch, zum Erkennen. Dann würde ich sie aber auf jeden Fall empfehlen, die beiden zusammenzumischen und zu zweit zu spielen und dann, so wie du es magst, vielleicht mit allem anderen zusammenzumischen.
Ja, ich glaube, das kommt auch darauf an, wie häufig spielt man es, auch mit den gleichen
Personen. Ja, absolut.
Na, also ich glaube, wenn ich wechselnde Spielpartner oder Partnerinnen habe, dann macht das natürlich keinen Sinn, alles zusammenzuhauen und darauf zu hoffen, dass irgendeine Karte ist, sondern dann willst du vielleicht ja auch andere Strategien mal ausprobieren. Aber ja, das ist ja das Schöne. Es ist halt auch irgendwie ein Sandbox-System, dass du das machen kannst, wie du möchtest. Du kannst auch ein Set aus 100 Karten dir zusammenstellen für einen Abend und sagen, wir spielen heute nur mit diesen 100 Karten oder 20 Karten. Na, 20 vielleicht ein bisschen wenig, aber na, es ist alles erstmal möglich, ne, ja, in diesem Set.
Vielleicht noch eine Sache dazu, um das abzuschließen. Wir könnten ja zum Beispiel Karten erstellen, die quasi nur andere Kreaturen aufladen können, die mit dem Octonite selbst nichts machen können. Die chargen an andere Kreaturen, könnten aber selbst nichts damit anfangen. Mhm. Genau solche Karten würden wir nicht machen. Weil, wenn du die mit einem anderen Set dann mischst, alle Karten, und du hast vielleicht nur eine Karte, die diesen Charge-Effekt hat, dann wäre die Karte Effekt davon quasi nutzlos. Und das ist quasi bei uns ein Design-Principle, dass wir das nicht machen. Das heißt, jede Karte, die irgendwie eine Charge-Ability hat, also eine andere Kreatur aufladen kann, kann sich auch selbst aufladen. Die muss immer einen Effekt haben, so dass sie den Token auch selbst nutzen kann. Mhm. Das muss nicht immer das Beste sein. Das heißt, manchmal ist es besser, eine andere Kreatur aufzuladen. Aber das ist so dieser Minimum-Fallback. Das ist die schwächste Möglichkeit, die du mit der Karte hast, muss, dass sie selbst nutzbar sein kann. Um eben diese Mischbarkeit von den Sets weiterhin zu ermöglichen.
Ja, und dann habt ihr noch ein total interessantes Konzept, wo ich tatsächlich eigentlich gar nicht so gehuckt wäre, weil es gibt ja jetzt den 2-versus-2 Team-Mode. Es gab ja schon immer einen 4-Spieler-Modus, der hat mich persönlich immer nicht so ganz angesprochen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist, glaube ich, nicht die Experience, die ich am Tisch brauche, möchte, wie auch immer. Aber jetzt in dieser Team-Modus, wo ihr eigens kreierte Karten nur für 2-versus-2 habt, wo ihr Kreaturen, die es schon gibt, zu noch einer anderen wieder zusammenschmelzt. Das klingt tatsächlich richtig interessant. Vielleicht magst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen.
Ja, ich bin da natürlich komplett biased, was das Thema angeht, weil ich es natürlich mitentwickelt habe. Aber ich muss sagen, das ist für mich, wenn ich wählen müsste, wie ich Mindbug spiele, ich würde es so spielen. Das ist für mich die beste Mindbug-Experience. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Duellkartenspiele gespielt, auch im Four-Player-Mode oder im Multiplayer generell. Und es ist meiner Meinung nach das beste Gefühl, was ich bislang gesehen habe im Multiplayer-Duellkartenspielen. Ich kann auch erklären, warum. Ja, also ich fand den alten Four-Player-Mode schon verdammt gut. Aber er hatte so ein bisschen einen kleinen Nachteil, wenn man es Nachteil nennen möchte. Er geht relativ lange und hat dadurch natürlich, weil du auch mehr Karten im Spiel hast und so weiter, auch ein bisschen eine höhere Komplexität als das normale Mindbug. Und das ist aber auch schon das Einzige, was ich als Nachteil davon befinde. Wir haben auch den alten Modus noch als Legacy-Mode quasi, oder als, wir haben noch keinen Namen dafür, aber als den, der eben ein bisschen länger dauert einfach. Und dann sind wir durch einen Zufall eigentlich oder durch die Hinweise von Leuten aus unserem Team, die mit uns getestet haben, auf die Idee gekommen, lasst uns doch noch mehr kürzen. So wie Mindbug eigentlich mal entstanden ist. Lasst doch mal alles wegstreichen, was nicht unbedingt notwendig ist. Und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns halt mal testen mit einem kleineren Deck, weniger Karten in der Hand und so weiter. Weil dadurch, dass du mehr Kreaturen von mehreren Spielern im Spiel hast, hast du natürlich auch mehr Entscheidungen zu treffen. Ja, und wenn du das mit 5 Karten in der Hand treffen musst, dann dauert die Entscheidung vielleicht ein bisschen länger, als wenn du es nur mit 3 treffen musst. Ja. Und wenn du nur 3 Möglichkeiten hast, dann hast du vielleicht nicht immer selbst die Antwort, sondern musst auch ein bisschen mehr darauf vertrauen, was dein Partner für Antworten hat. Das heißt, dieses Teamplay ist dadurch nochmal stärker geworden.
Darfst du miteinander kommunizieren, offen oder nicht?
Komme ich gleich zu. Ja. Erstmal haben wir gesagt, okay, anstatt 5 Karten im Deck und 5 Karten auf der Hand, was schon sau wenig ist für so eine Art Spiel, haben wir gesagt, komm, lass doch mal nur 3 Karten im Deck und nur 3 Karten auf der Hand machen. Ja. Mhm. Das heißt, du hast jetzt eigentlich, anstatt 10 Karten alleine, hast du jetzt als Team 12 Karten zur Verfügung. So, anstatt, und du hattest vorher im Modus, hattest jeder Spieler 2 Mindbugs, die er nutzen konnte. Jetzt hat jeder Spieler nur noch einen Mindbug. Das heißt, als Team hast du quasi 2 Mindbugs und 12 Karten statt 2 Mindbugs und 10 Karten im Singleplayer. Das heißt, wir haben quasi fast die gleiche Ratio vom Singleplayer in den Multiplayer übertragen können und damit auch dieses Spielgefühl, was Mindbug eigentlich ausmacht, diese kurzen, intensiven Spiele, dieses Gefühl haben wir jetzt komplett in den Multiplayer-Modus transferiert, was sich extrem cool anfühlt. Dazu kommt noch, dass, vielleicht um die Regeln mal abzuschließen, du sitzt dir mit deinem Partner schräg gegenüber, nicht wie bei vielen anderen Modi nebeneinander, wo du dich über deine Taktik unterhältst, sondern du sitzt schräg gegenüber, du zeigst dir nicht gegenseitig die Karten, du redest nicht gegenseitig über die Taktik. Mhm. Und da kommt jetzt so ein bisschen rein, das kann eigentlich jede Gruppe spielen, wie sie möchte, ja, wenn es um die Rederegeln geht. Wir empfehlen, dass man keine konkreten Ansagen macht. Das ist das Minimum. Ja, also ich würde empfehlen, dass man nicht sagt, hier, lieber Partner, Teammate, Mindbug mal die Karte. Ja, so auf das Level würde ich nicht gehen. Oder sagen, ich habe die und die Karte auf der Hand, die spiele ich jetzt. Ja, weil gerade das ist das, was den Reiz ausmacht, dass man so ein bisschen diese Mindgames nicht nur mit seinen Gegnern, sondern auch mit seinem Partner hat. Mindbuggt er jetzt die Karte, die wir unbedingt im Team brauchen, oder nicht? Ja, die Regel ist nämlich folgendermaßen, immer wenn ich, ich spiele eine Karte aus, dann darf erst der linke Gegner, der links von mir sitzt, entscheiden, ob er einen Mindbug einsetzt. Dann darf mein Partner, also es geht quasi Reihe um den Tisch, dann darf mein Teammate darf entscheiden, ob er die Karte klauen möchte. Hier kommt eine neue Karte ins Spiel, kein Mindbug, sondern ein Mindfrog. Das heißt, wir haben jetzt Mindfrogs im Spiel. Damit kann man nur eine Partnerkarte klauen, die also sein Ally gespielt hat, sein Teammate.
Quasi sichern.
Ja. Genau, man kann sie quasi sichern, so dass der zweite Gegner, der quasi rechts vor mir sitzt, dann nicht auch noch die Chance bekommt, seinen Mindbug einzusetzen. Das heißt, man hat dann diese Mindgames dadurch eben auch mit seinem Partner und nicht nur mit seinen Gegnern. Und das führt zu extremst interessanten Entscheidungen. Du kannst nämlich, wenn ich beispielsweise eine Karte ausspiele, dann kann, wenn mein Teammate sie mindbuggt oder mindfrogt in dem Fall, haben wir auch ein Tempo-Advantage, weil er kann direkt angreifen, wenn er dran ist damit. Und manchmal ist es schon, allein dieser Tempo-Vorteil langt schon, um irgendwie die Oberhand zu gewinnen mit einer Karte. Beispielsweise ein Hunter, den du einsetzen kannst, bevor der andere nochmal dran ist. Ich kann jedem nur raten, diesen Modus unbedingt auszuprobieren, weil er unglaublich viel Spaß macht. Und als letzten Abschluss vielleicht noch dazu, wir haben dann noch damit experimentiert, Karten zu entwickeln, die eben genau für diesen Modus sind. Die eben beispielsweise sagen, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich habe eine Karte, die hat Power 10, ist ein Jäger und von mir aus auch noch ein Frenzy, ich weiß gar nicht genau, Raserei, also ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt wirklich diese oder was anderes gemacht haben im Endeffekt. Aber sagen wir eine Karte, die wir so eigentlich nicht machen würden. Mhm. Hat aber zum Beispiel den Nachteil, dein Teammate darf keine Karten mehr spielen, die 5 oder mehr kosten.
Ah, okay.
Ja? Also ja. Dann sitzt du so dann und denkst so, oh nein, das hast du doch jetzt nicht wirklich. Ich habe nur Karten auf der Hand, die ich jetzt nicht mehr spielen kann.
Das klingt nach einer guten Tischdynamik, ja.
Genau, das Spiel hat eine extremst gute Tischdynamik, wo es hin und her geht, wo du viel lachen wirst, wo du denken wirst, oh nein, mein Partner hat die Combo nicht gesehen oder oh, die habe ich nicht gesehen. Und weißt du, so geht es sehr stark hin und her. Und für mich bringt es diese soziale Komponente, die in so einem taktischen Duellkartenspiel, wo du 1 gegen 1 spielst, manchmal so ein bisschen untergeht, die bringt es halt komplett noch mit rein und ist dafür, glaube ich, auch nochmal für andere Spieletypen nochmal ein Ticken interessanter.
Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich für Leute interessant sein, die einfach niemanden haben, mit dem sie so ein Spiel spielen könnten, aber dann als Absacker in einem Spieletreff oder wo auch immer. Also mich hast du damit gehuckt. Also ich war von dem 4-Player-Mode vorher überhaupt nicht gehuckt, tatsächlich. Die Änderungen jetzt, die klingen richtig interessant. Wie lang würdest du sagen, dauert da jetzt so eine Partie dann zu viert?
Also wir haben eine Partie jetzt aufgenommen mit Richard Garfield und Christian Kudal und noch einem anderen aus unserem Team mit dem Roman. Da haben wir quasi die kompletten Regeln erklärt. Wir haben sehr viel drumherum erklärt in dem Spiel, also Spielzüge erklärt, was wir machen, jede Karte vorgelesen. Und die Partie, das Video hat insgesamt 50 Minuten gedauert.
Ja, krass. Also wirklich
Abtacker, ne? Das heißt, normale Partie von Mindbug würde ich so im Durchschnitt vielleicht bei 10 Minuten sehen. Ich weiß nicht genau, kommt drauf an, ja. Dann würde ich eine Multiplayer-Runde würde ich so bei 15 bis 20 Minuten sehen. In der Regel, während die mit den alten Regeln, die kann schon mal gut 45 Minuten bis eine Stunde dauern. Ja. Mhm. Hat auch seine Spannung, weil es sehr viel hin und her gibt. Also ich mag die auch noch sehr gerne. Die andere ist einfach deutlich schneller und fühlt sich noch ein Ticken mehr nach einem klassischen Mindbug-Spiel an, sage ich mal.
Ja, klingt hervorragend. Magst du vielleicht, also du hast ja jetzt schon mehrfach erwähnt auch, ihr seid ja ein Team aus mehreren Leuten, 4 Designer jetzt. Wie kann man sich das vorstellen? Ne? Gerade Richard Garfield, genau, haben wir gar nicht am Anfang erwähnt, auch einer der Co-Designer, der ja eine sehr interessante Geschichte, der nur eingestiegen, oder was heißt nur eingestiegen ist, aber eingestiegen ist, weil du ihn damals in deinem Entwickler-Podcast zu Gast hattest, mit ihm nachher das Spiel gespielt hat und er gesagt hat so, das ist ja genial, ich möchte da irgendwie mit Teil von sein. Wie kann man sich jetzt die Arbeit nach, wann war denn das erste? 2021, ne?
Ja.
Das ist raus auf der Messe, genau. Wie kann man sich das jetzt 3 Jahre später vorstellen? Wie hat sich dieses Team eingespielt? Wie entwickelt ihr Mindbug?
Also vom Prinzip hat sich unser Designprozess ein bisschen verändert seit dem Beginn, sage ich mal. Wir haben das Basisspiel quasi, da hatten wir ja schon einen sehr, sehr guten Prototypen, der Christian Kudal und ich quasi, die am Anfang rumexperimentiert haben und dann damit zu Richard und Skeff gegangen sind. Das heißt, da hat Richard und Skeff haben uns da sehr viele Ideen gegeben, um das zu verbessern, sage ich mal. Aber die Grundidee, mit der sind wir schon gekommen. Bei den anderen 2 Erweiterungen haben wir letztendlich, jenseits der Ewigkeiten, jenseits der Evolution, da haben wir so angefangen, dass jeder seine Ideen reinwirft. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wird doch bestimmt Spaß machen, den Ablagestapel mehr zu integrieren. Okay. Und dann haben wir die Idee gesammelt und sind dann quasi eine Woche später in unserem wöchentlichen Meeting, haben uns wieder getroffen und jeder hat, keine Ahnung, 10 Karten mitgebracht, die er als Ideen hatte. Dann haben wir die zusammengeworfen und es war einfach eigentlich von Anfang an ein Frankenstein, das Ganze. Weil wenn du von 4 Designern 4 oder 8 verschiedene Ideen, was auch immer, wie viele dann mit reinbringst, ist es total schwer, daraus dann ein gut harmonisiertes Gesamtgefüge zu machen. Ja? Also haben wir, während wir diese 2 Sets designt haben, das war für uns auch ein Lernprozess, sage ich mal, haben wir den Modus geändert und haben gesagt, einer von den 4 Designern kommt mit der Idee für ein Set, bereitet das vor mit seinem Input, mit seinen Mechaniken und so weiter, bringt es in die Gruppe und alle 4 gucken sich das an und bearbeiten dieses Set dann weiter. Das heißt, jedes von unseren Sets, die jetzt quasi, die wir dann danach entwickelt haben, kommen letztendlich von einem Designer, der die Grundidee hatte und wird dann von allen in wöchentlichen Meetings weiterentwickelt, getestet und dann erstellt natürlich jeder Karten auf dieser Mechanik. Aber es ist nicht so, dass alle Mechaniken in einen Topf werfen und wir danach gucken müssen, was schmeißen wir wieder weg. Ja. Und so hat sich das letztendlich dann ein bisschen geändert, sage ich mal.
Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch noch genügend Ideen für weitere Erweiterungen, richtig?
Ja, also ich meine, Mainbach macht Spaß zu spielen. Es macht auch verdammt viel Spaß zu designen. Also,
ja, das glaube ich.
Weil man einfach, man muss sich nicht 10 schlechte Kreaturenkarten überlegen, die man am Anfang des Spiels braucht, sondern man kann sich einfach nur Gedanken über die Sachen machen, die in jedem anderen Spiel komplett overpowered wären. Ja, und es macht als Designer natürlich Spaß, sich über diese super starken Effekte Gedanken zu machen. Deswegen, wir haben noch einige Ideen, das würden wir natürlich gerne machen. Solange die Fanbase vom Spiel da ist und die Leute das Spiel spielen wollen, werden wir sicherlich noch ein paar Dinge mit dem Spiel machen.
Ja, richtig cool. Vielleicht sonst noch, ne? Nerdlab Games ist ja dann auch dein Baby quasi. Ihr hattet auf der Messe einen riesigen Stand. Letztes Jahr. Dieses Jahr wird's, ich gehe mal davon aus, ähnlich sein. Ich konnte letztes Jahr tatsächlich schon, ich habe auf der Messe den Christian Kudal getroffen und habe mit ihm auch geschnackt und er hat mir seine Prototypen gezeigt und vielleicht willst du da jetzt auch noch mal so ein paar Worte zu verlieren. Wann kommen die raus? Weil ich muss ehrlich sagen, der eine Prototyp, der hat es mir komplett angetan. Ich glaube, Magical Kitchen hieß er, ne?
Der heißt mittlerweile komplett anders.
Okay, aber das Theme komplett
das
anders?
Das Theme ist komplett anders.
Jetzt bin ich richtig gespannt. Dann pitch es auch mal kurz.
Also vom Prinzip vielleicht einmal ganz kurz. Nerdlab Games ist der ist das Publishing-Unternehmen, unter dem wir Mindbug rausgebracht haben, unter dem wir mittlerweile auch Keyforge in Deutsch rausbringen und distributieren und unter dem wir auch an neuen Spielen neben Mindbug und Keyforge arbeiten. Zwei davon hatten wir letztes Jahr auf der Messe als Prototypen dabei und an denen arbeiten wir auch. Das ist auch so unser Schwerpunkt, weil unser Team noch nicht so riesig ist. Das heißt, wir sind kein Publisher, der jedes Jahr 20 Neuheiten rausbringt, sondern wir sind eher noch so klein vom Team her, dass wir uns auf wenige Dinge fokussieren und die versuchen halt möglichst gut zu machen. Das, was du als Magical Kitchen kennengelernt hast, ist mittlerweile eigentlich eher sowas vom Titel her bei Agent Avenue. Es ist ein Spiel, das auch ein Kartenspiel ist. Primärer Modus ist auch 1 gegen 1, hat aber auch einen 2 gegen 1 Modus und einen 2 gegen 2 Modus. Also 1 bis 4 Spieler würde ich da mal eigentlich auf die Packung schreiben. Und ist auch ein Spiel von Christian Kudal, der auch Co-Designer bei Mindbug war, das er zusammen mit seiner Frau entwickelt hat. Also da ist auch seine Frau Laura Kudal noch Mitdesignerin. Und das kommt dieses Jahr tatsächlich auf der Messe raus. Das wollen wir auf in Essen 2025 vorstellen. Es ist ein Ticken einfacher als Mindbug noch, würde ich sagen. Hat jetzt auch nicht so diesen Trading-Card-Game-Charakter wie Mindbug, sondern eher so, ist ein super Couples-Game, glaube ich. Und hat eher so den Charakter von... Es hat tatsächlich eine Mechanik, die man aus Trading Card Games kennt, I split, you choose. Das heißt, die Core-Mechanik von dem Spiel ist, du nimmst, hast mehrere Karten in der Hand, wählst eine davon aus, die legst du offen hin und eine legst du verdeckt hin. Und der Gegner muss sich eine davon aussuchen, die er nimmt und die andere bekommst du. Und du bildest dir damit dann so eine Art Tableau oder hast eine Art Set-Collection. Und wenn du eben die genügend Punkte oder Win-Conditions gesammelt hast, dann gewinnst oder verlierst du. Das heißt, was wir da wieder drin haben, so ein bisschen wie bei Mindbug, ist dieses Mind-Game. Ja?
Ja.
Das heißt, du musst dann wirklich denken, so, oh je, will er mich jetzt hier überlisten? Ist das ein Trick, dass er mir diese gute Karte zeigt? Ist die andere dann noch besser? Oder denkt er nur, dass ich das denke? Und dann hat er eine Minuskarte darunter. Ich weiß es nicht genau. Ja. Und das, so funktioniert letztendlich das Spiel. Und was es besonders macht, meiner Meinung nach, ist, dass es extremst viele verschiedene Win- und Lose-Conditions hat. Mhm. Das heißt, du kannst zwar dann wunderschön die meisten Punkte gesammelt haben, ja, aber es kommt gar nicht zum Abrechnen der Punkte, weil der andere vorher 3 Karten hat. Wenn er die 3 hat, dann gewinnt er beispielsweise. Und das Spiel hat sich seitdem auch ein bisschen weiterentwickelt. Du kannst es dir vorstellen, es gibt einen Track, der ist rund, also einen runden Track. Jeder startet auf gegenüberliegenden Seiten. Und es sind 2 Agenten, die in so einem Suburban Theme sind, also quasi in so einer Kleinstadt, sage ich mal, die eigentlich Agenten waren, so ein bisschen Mr. und Mrs. Smith-Style, und versuchen sich aufzudecken gegenseitig. Das heißt, die sammeln dann quasi Informationen übereinander und suchen sich Gehilfen in der Nachbarschaft, die ihnen helfen, den anderen zu entlarven, sage ich mal. Und wenn man Punkte sammelt, dann läuft man auf dem Track, also in diesem runden Track, einmal rundherum und kommt dem anderen quasi näher. Und wenn du ihn einholst, dann hast du ihn quasi aufgedeckt und hast das Spiel gewonnen. Mhm. Wenn du Minuspunkte sammelst, dann musst du zurückgehen auf dem Track. Das heißt, du rutschst näher an den anderen ran und der kann dich näher aufdecken. Ja? Und auf diesem Track gibt es dann auch beispielsweise noch so einen kleinen Shop. Wenn du da drauf kommst, kannst du so einen Geheimdienstladen, sag ich mal, dann kannst du so in so einen unterirdischen Black Market, da kannst du dir dann so Geheimdienst-Equipment noch kaufen. Und das können auch beispielsweise auch wieder andere Win-Conditions sein. Ja,
interessant.
Ja. So hast du quasi ein Spiel, was relativ cool ist, weil es diese Set-Collection hat. Es hat dieses Tableau-Building so ein bisschen und es hat sehr stark diese Mind-Games. Aber sehr, sehr simpel. Das kannst du auch mit Kids spielen.
Definitiv.
Nochmal ein Ticken einfacher als Mindbug. Also, mir macht sehr viel Spaß und ich freue mich drauf, zu gucken, wie es ankommt.
Habt ihr da schon eine Ahnung, wie es nachher aussieht? Also habt ihr schon Grafiker und alles engagiert?
Ja. Okay. Ja, also Grafiken sind bei 70%, 50%, irgendwas zwischen 50% und 70% würde ich schätzen. Mhm. Und wir haben auch wieder, es sind keine normalen Agenten, also wir haben da auch wieder ein bisschen,
cool.
es sind tatsächlich auch wieder so Critters oder Tiere, wie man Tieragenten, und man hat dann halt beispielsweise die Waschbär-Gang, die man sich nach und nach rekrutieren kann. Also die Agenten, die man sammelt, die einem helfen, sind alles irgendwelche Tiere. Das können zum Beispiel die Tauben sein, die irgendwelche Überwachungsgeräte dabei haben und so auf dem Nachbardach sitzen und komisch gucken und versuchen ins Fenster reinzugucken, oder die Waschbären, die den Mülleimer beim Nachbarn durchsuchen, und so sehen die Kreaturen da eher aus. Und worauf wir auch Wert gelegt haben, ist, dass es ist Set Collection, das heißt, du hast quasi vielleicht 5-mal ein Waschbär im Spiel, aber wir haben quasi 5 verschiedene Illustrationen dazu gemacht.
So, ach, schön.
Dass quasi jeder irgendwie anders aussieht und das diesen Theme so ein bisschen, was die denn so diese Geheimdienst-Dinge, die in der Nachbarschaft machen, dass die so ein bisschen transportiert werden.
Ja, cool, dass ihr das Thema, also das ist ja dann auch wieder super familientauglich, ne? Also
das ist absolut familientauglich, das
Spiel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 3 Partien haben wir auf der Messe gespielt. Es ging auch super schnell. Ich habe auch, glaube ich, alle gewonnen.
Deswegen hat es dir gefallen. Schön, meine
nee, tatsächlich hat es meiner Freundin auch sehr gut gefallen. Damals hat es ja noch diesen Kitchen-Aspekt, also ne, Küche, wir bereiten irgendwelche magischen Mahlzeiten zu. Ich finde tatsächlich, dass es sogar besser passt mit den Agenten, weil man ja auch wirklich so verdeckte Informationen kriegt oder offene. Das klingt richtig cool. Also mir hat das Spiel so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, boah, eigentlich würde ich mir am liebsten so einen Prototypen jetzt self ausdrucken. Also das wäre so ein Insta-Ball gewesen für mich. Da werde ich auf jeden Fall auf der Messe drauf lauern. Bin total gespannt. Also ich fand es damals schon cool und auch diese alternativen Win-Conditions waren auch da schon drin, aber jetzt, was du sagst, auch was man im Shop dann noch kaufen kann, so klingt ja noch mal eine Spur krasser. Klingt wirklich toll. Also ich würde sagen, das ist so ein Spiel, das kann ich sogar meinen Eltern schenken, ne, von der Komplexität. Und das kannst du auch mit Kindern spielen, so ab 6, würde ich sagen. Ne? Also das, was ich damals gesehen habe. Vielleicht bis 8, je nachdem auch, wie viel Spielerfahrung das ist. Das Kind hat
das Gute, ne, das ist
immer unterschiedlich.
Ja.
Aber
ja. Das Gute ist, du kannst auf diesen kompletten Shop beispielsweise, der diese Items bringt, ne, kannst du komplett verzichten. Und das Spiel funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Das heißt, es hat quasi eine eingebaute Kindervariante direkt mit drin, wo du's, mit dem du es auch direkt mit jungen Kindern eigentlich gut spielen kannst.
Ja, richtig cool. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht als Kickstarter machen, richtig? Das wird direkt rauskommen.
Ja, also da würde ich jetzt mal noch ein Fragezeichen hinten dran setzen. Also vom Prinzip, wir werden es auf jeden Fall auf der Messe veröffentlichen dieses Jahr, ist unser Plan, wenn nicht schief läuft vom Zeitplan her. Aber ob wir dann danach, das wird jetzt auch ein relativ kleiner Printrun sein, um das erstmal zu testen. Genauso haben wir das mit Mindbug eigentlich auch gemacht. Ja, das ist ein kleiner Printrun, den wir in der Messe in Essen dabei hatten. Je nachdem, wie dann die Response ist, möchte ich es nicht ausschließen. Wir haben mittlerweile aber auch mit der Firma natürlich Partnernetzwerke aufgebaut, sodass wir, dass ich mir auch vorstellen kann, direkt in Retail zu gehen. Eins von beiden wird dann der Weg sein, aber das möchte ich mir noch so ein bisschen offen halten tatsächlich, weil ich noch nicht genau weiß, was für das Spiel tatsächlich das Beste ist.
Ja. Ist, glaube ich, eine gesunde Einstellung.
Ja, ich sag mal, wenn es jetzt nichts gibt, dass ich, wenn ich sage, das ist komplett abgeschlossen und ich habe jetzt keine Idee, was ich da in der Kickstarter-Kampagne auch wirklich nochmal Neues machen könnte, in irgendeiner Art und Weise, mit sei es Promokarten oder sei es irgendwie Deluxe-Komponenten oder irgendwas, wo ich sage, da lohnt sich auch eine Kickstarter-Kampagne dafür oder eine Gamefound-Kampagne dafür, dann würde ich wahrscheinlich nur in Retail bringen, weil dann schon eigentlich wir auch so weit sind, dass wir eigentlich nur noch auf den Knopf drücken müssen. Ja, und dann wäre es nur noch eine Vertriebsplattform.
Ja, ist ja auch ein super, also ist ja auch krass, wie viel ihr da in den kurzen Zeit erreicht habt. Bei Mindbug war es ja noch ganz anders. Da kannte euch keiner und jetzt seid ihr auf dem Schirm von diversen Publishern. Soweit ich weiß, habt ihr ja auch für Mindbug genügend Angebote auch für den deutschen Markt bekommen. Aber ich finde das auch super, dass ihr das, ja, oder das, ne, Nerdlab Games das selber komplett alles machen will. Ich glaube, da nimmt man auch so viel Learnings raus und hat wahrscheinlich zwar super viel Stress, auch zu gewissen Zeiten, aber es ist natürlich auch immer noch einen Tick persönlicher. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja.
Ja, super spannend, was du hier heute erzählt hast. Ich kann es kaum erwarten. Auf der Messe werdet ihr wahrscheinlich auch wieder mit einem auffälligen Stand warten, wir sind gespannt. Schaut gerne vorbei und ansonsten, ja, schaut euch gerne die Gamefound-Kampagne an. Die läuft auch noch ein paar Tage. Und ansonsten, ne, Mindbug normal ist ja auch im Handel überall gefühlt erhältlich. Ne, ist im Retail da. Wer da vielleicht auch sich nochmal vergewissern möchte, wie gut das Spiel wirklich ist, wenn man mir nicht vertrauen möchte. Aber ja, dann danke ich dir, Marvin, dass du dabei warst und
danke für die Einladung.
Deine Insider-Wissen hier geteilt hast, dann ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank und alles Gute für euch.
Dankeschön.